Ja, hallo und herzlich willkommen. Nochmal ganz, ganz kurz zu mir. Ich bin Red. Ich bin Open Source Entwickler, weil ich einfach ganz viel verschiedenes Zeug mache. Deswegen gibt es eigentlich keine nähere Beschreibung aus Darmstadt. Deswegen freut es mich sehr, hier mal auf einer Konferenz direkt in Darmstadt sprechen zu können. Und mein Fokus ist auf dezentralen Netzwerken primär. Und das aktuelle Projekt ist S5. Das ist ein Protokoll und Datenstrukturen für inhaltsadressierte Anwendungsfälle. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber da kommt. Erstmal brauchen wir ein Problem. Was wollen wir lösen? Das Problem kennen wir vielleicht alle. Das Web ist vergänglich. Wichtige Informationen, wissenschaftliche Daten und kulturelles Erbe verschwinden täglich. Ob das jetzt dadurch oder daran liegt, dass einfach irgendwelche Firmen dicht machen, zum Beispiel nicht mehr bezahlen können, dass das Ganze gehostet wird, das Ganze einfach so verschwindet oder vor allem letztens relativ viel berichtet, wenn halt das neue US-Government ganz, ganz viele Datensätze und andere wissenschaftliche Forschungssachen und so weiter einfach löscht. Ja, und deswegen Webarchivierung ist da eine Lösung für. Und die wichtigste Institution, die ihr alle kennt, ist das Internet Archive, archive.org, auch bekannt als Wayback Machine, wo man sich viele, viele Jahre zurück verschiedenste Webseiten anschauen kann, die da im Regelfall archiviert sind. Und das ist auch eine sehr, sehr relevante Institution, weil heutzutage auch in ja, Gerichtsentscheidungen und, oder halt bei allen möglichen auch Internetquellen natürlich relevant sind und man da eine seriöse Institution braucht, um zu wissen, wann war auf einer bestimmten Website irgendwas wie. Ja, das Problem ist natürlich, eine einzelne US-Organisation zu haben, auch wenn es ein Non-Profit ist, ist nicht so gut, weil wir dadurch natürlich Zentralisierung haben. Und einmal ein Single Point of Failure, das heißt natürlich, es kann sein, dass deren Systeme versagen, die sind zwar intern sehr redundant aufgebaut, die haben da ganz tolle Technologie, aber auch da kann natürlich was passieren, zum Beispiel. Ja, gut, wenn jetzt an beiden Orten, wo das Internet Archive Dinge hostet, gleichzeitig irgendwie ja, was kaputt geht, dann nicht gut. Rechtlicher Druck ist größeres Problem, was natürlich für eine Firma nur oder eine Organisation nur in einem Land ein Problem ist und Finanzierungsprobleme. Und natürlich auch ein Problem, Zensur und Kontrolle. Das ist jetzt beim Internet Archive weniger ein Problem. Aber was auf jeden Fall passiert ist, dass Dinge offline genommen werden oder auch Webseiten, die archiviert wurden auf Anfrage. Das kommt durchaus häufiger mal vor und das kann verschiedenste Gründe haben. Einerseits natürlich einfach, weil private Daten vielleicht veröffentlicht wurden, die eben jetzt kein öffentliches Interesse haben, aber sehr, sehr schlecht dann für eine Einzelperson sind und die man eben nicht permanent im Internet haben möchte. Genau, aber wenn wir eben nicht auf eine einzelne Organisation vertrauen können, dann machen wir es halt selbst. Okay, leichter als das. Da gibt es unglaublich viel Tooling für. Besonders sehr gut sind da die Tools des Internet Archive selbst, denn das ist eigentlich alles Open Source. Können wir mal kurz durchgehen. PyWB ist eigentlich so die Referenzimplementierung und die kann eigentlich alles. Die kann Webarchive erstellen, Webarchive parsen, anzeigen und auch wieder replayen. Dann Bursler ist etwas neuer. Das ist ein bisschen verteilter organisiert, das heißt, das ist auch wirklich schon darauf gemacht, dass man es über mehrere Geräte laufen lässt und das nutzt einen Browser, also einen richtigen Webbrowser, der dann einfach automatisiert Webseiten besucht und dann wird der Traffic mitgeschnitten. Automatisiert mitgeschnitten tun auch WAG-Proxies, das kann man sich zum Beispiel lokal einrichten und dann einfach jeglichen Web-Traffic, den man einmal browst, also sobald man dann in seinem eigenen Browser die Webseiten geht, werden dann automatisch alle HTTP-Requests, die da getätigt werden, einmal in ein Webarchiv geschrieben. Heretrix ist so ein bisschen das, was das Internet Archive gerade, soweit ich weiß, primär einsetzt. Das ist so ein bisschen älter, ein bisschen mehr Java und Enterprise und XML-Konfiguration. Aber es funktioniert sehr zuverlässig. Das Internet Archive nutzt es, wie gesagt, seit Ewigkeiten. Aber das ist jetzt nicht so das, was man selbst vielleicht nutzen möchte für seine eigenen Archive. Ja, YouTube DLP kennt ihr ja auch alle. Das ist so eigentlich der Goldstandard für Archivierung von Medienwebseiten, also ob man jetzt von YouTube, TikTok oder allen möglichen anderen Videoplattformen oder auch Audioplattformen Sachen runterladen möchte. Um das Ganze dann einfach selbst zu tun, gibt es Programme wie Archivebox, die kann man sich einfach aufsetzen. Das ist dann so ein selbstgehostetes Tool, da kann man dann URLs reinschmeißen und die werden dann automatisch archiviert mit einmal YouTube DLP und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, welches von den Tools genau verwendet wird, aber es wird auch ein Webarchive als Datei erstellt. Genau. Ja, und die meisten davon, gerade schon erwähnt, produzieren sogenannte WAG-Dateien. Was ist eigentlich eine WAG-Datei? Ein sogenanntes Web-Archive speichert einen kompletten Snapshot einer oder in meisten Fällen mehreren Web-Anfragen. Das heißt, wir haben da eben einfach den HTTP-Datenverkehr, der eben, um diese Website zusammenzubauen, abgelaufen ist, wirklich einmal ausgedruckt. Bedeutet, wir haben einmal noch ein bisschen die WAG-Metadaten, also wann wurde dieses Webarchiv erstellt. Dann geht es los mit, oh, wir haben jetzt eine Request gesendet, eine HTTP-Request an diese IP-Adresse mit den und den Headern und eventuell noch einem Body. Im Regelfall archiviert man nur GET-Requests, aber prinzipiell unterstützt das Format alles. Und Dann gibt es noch eine ID, die das Ganze bekommt. Und diese ID ist dann auch bei dem Response-Objekt, wo dann einfach die Antwort des Servers steht. Also mit den allen Headern und dem Body. Und zwar wirklich genauso, wie der Server es zurückgegeben hat. So, das ist sehr schön, weil man damit eben sehr, sehr genau replizieren kann, wie jetzt eine Website zu einem bestimmten Zeitpunkt aussah. Und zwar nicht nur, wie die Website dann im Browser angezeigt wurde, sondern auch sämtliche Bit-für-Bit-Replizierung im Prinzip, wie der Server kommuniziert hat. Da kann man dann eben auch so interessante Dinge sehen, wie welcher Webserver war zu dem Zeitpunkt im Betrieb oder was war jetzt der Last Modified Header, den der Server da behauptet hat und sowas. Das ist eben alles auch da drin. Problem daran ist aber, es ist eben eine flache, oft redundante Datenstruktur. Was bedeutet das? Wir haben halt einfach eine Liste an diesen ganzen Requests und prinzipiell ist es da eben so, dass Deduplizierung nicht von WAG selbst oder nicht in diesem Format selbst stattfindet. Es gibt da Erweiterungen, die dann einen Server haben, der einen Index an Hashes hält und die werden dann eben gemappt auf die Requests und dann wird im Prinzip geguckt, wenn das schon mal archiviert wurde, wird es halt nicht nochmal archiviert. Das hat aber ein paar Probleme. Einmal habe ich ja gerade gesagt, es werden ja wirklich die rohen HTTP-Requests und Responses gespeichert und die sind natürlich seltener dupliziert oder die und also wenn ich jetzt einen Server nachfrage und der gibt mir zweimal dasselbe Bild zurück, aber einmal mit einem etwas anderen Header, zum Beispiel wann etwas Bestimmtes abgerufen wurde oder halt einfach einen Timestamp von meiner Request, dann sind das schon zwei unterschiedliche Hashes und die Duplizierung ist gar nicht mehr so effizient. Das ist also auch nicht ganz ideal. So, deswegen die Idee Inhaltsadressierung. Wir nutzen Stärken von Systemen wie Git, IPFS, BitTorrent und so weiter und wenden diese auf die Webarchivierung an. Wie funktioniert das? Die Idee ist hier, wir machen echte Deduplizierung. Das heißt, wir speichern oder wir hören nicht auf bei den HTTP-Responses selbst, sondern wir gehen da richtig rein. Und wenn zum Beispiel der Server auch was Komprimiertes zurückgibt, dann dekomprimieren wir es erstmal, damit wir dann zum Beispiel, wenn jetzt dieselbe SVG-Datei von ganz, ganz vielen verschiedenen Webservern auf ganz vielen Webseiten liegt und wir alle diese Webseiten in unserem Archiv haben, dann kann es ja sein, dass der eine Webserver das Ganze gzip-compressed zurückgibt, der andere Webserver gibt das Ganze irgendwie gar nicht compressed zurück und. Und wenn wir das aber erstmal diesen Schritt durchgehen und sowohl HTTP-Transfer-Encoding zum Beispiel und auch diese Kompression dann erstmal rückgängig machen, haben wir eben den Vorteil, dass wir dann echte Deduplizierung machen können und wirklich dieselbe Datei auf ganz vielen Webseiten dann wirklich nur einmal in unserem Store gespeichert ist. Spannende Sache ist hier noch Kollaboration, da kommen wir gleich noch zu. Man kann eben nicht nur dann lokal das Ganze in diesen WAG-Dateien haben, sondern man kann eben auch einzelne Webseiten, die man archiviert hat oder einzelne Archive mit anderen Leuten teilen. Und zwar ohne, dass man denen einfach eine komplette WAG-Datei schicken muss oder indem man eine neue erstellen muss, die eben genauso gebaut ist, dass da das ist, was man möchte, weil die Datenstruktur von sich aus schon so organisiert ist, dass man da selektiv aus dieser Baumstruktur Dinge rausnehmen kann. Ist ein bisschen abstrakt, kommen wir gleich in ein Beispiel. Resilienz ist auch ein Vorteil, weil eben das Ganze ist, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, resilient und verifizierbar, weil bei Inhaltsadressierung, kurzer Exkurs, zum Beispiel bei BitTorrent Magnet Links, ist es so, ihr habt da ein Link und da befindet sich ein SHA-1-Hash von dem Info, also das ist der Info-Hash und das ist ein Hash der Torrent-Datei, in der dann die Hashes der ganzen einzelnen Komponenten dieser Datei sind, die dann in, ich glaube, 1 Megabyte Chunks oder so. Nee, wahrscheinlich ist es kleiner bei BitTorrent. Weiß ich gar nicht genau, ist auch nicht so relevant. Und damit kann man eben verifizieren, dass wenn ihr einen Magnet-Link von einer Quelle habt, der ihr vertraut, dann müsst ihr nicht den ganzen Peers vertrauen, mit denen ihr dann kommuniziert, um diese einzelnen Chunks zu holen, sondern ihr könnt sicher sein, dass die euch eben nicht anlügen und euch irgendwelche falschen Daten geben, weil ihr eben diesen einen Root-Hash habt, von dem ihr alles runter verifizieren kann. Und das kann man eben unendlich weiter hochgehen. Also man kann einzelne Dateien, einzelne Responses quasi hashen, dann packt man die eben in eine Datenstruktur, die zusätzlich neue Informationen enthält, wie zu welchem Zeitpunkt wurde das abgefangen, diese Request, und welche Header wurden da geschickt. Und das ist dann ein Ordner und dann kann man zum Beispiel pro Website, den man archiviert, eben so einen Ordner machen, dann alle Dinge in dieser Datenstruktur nochmal hashen, dann hat man einen Hash für diesen Ordner und dann hat man zum Beispiel ganz viele Webseiten archiviert und die hasht man dann auch alle einzeln, hat die dann auch wieder in der Liste und die hasht man dann wieder und dann hat man einen Hash mit allen, dann hat man einen einzelnen kurzen 32-Byte-Hash, von dem man komplett runter verifizieren kann, unendlich viele Daten potenziell, die eben diese eine Quelle dann erzeugt hat. Dafür nutzen wir Black 3. Warum? Es gibt sehr viele Hash-Funktionen, SHA-1, SHA-2, 5.6, MD5 nicht mehr nutzen bitte. Und Black 3 ist so ein bisschen die neueste tatsächlich davon und hat mehrere große Vorteile. Zuerst einmal nochmal hier die Inhaltsadressierung erwähnt. Anstatt dass wir eben sagen, oh, wir haben jetzt etwas Bestimmtes von einem Ort geholt, wie Logo PNG von example.com, fragen wir stattdessen, wer im Netzwerk hat die Daten mit einem bestimmten Hash. Und wir müssen dann eben dem Netzwerk auch nicht vertrauen, weil wir eben mit diesem Hash 100% verifizieren, was wir das Gleiche ist. Wir nutzen Blake 3, weil es ist schneller tatsächlich als alle anderen Hash-Funktionen. Es ist trotzdem sicher. Das Spannende jetzt ist, es ist parallelisierbar. Das heißt, die meisten anderen Hash-Funktionen, die sind einfach von vorne bis hinten in die Datei durch, hashen das und fertig. Bei Blake 3 ist das Ganze als Merkle-Tree organisiert. Das bedeutet, Blake 3 hasht quasi jeden 1024-Byte-Chunk einer Datei hintereinander einzeln und hasht dann immer zwei Chunks, die nebeneinander sind, zusammen zu einem höheren Hash. Und dann haben wir quasi eine Baumstruktur, weil immer zwei nebeneinander weiter gehasht werden, bis wir am Ende dann beim Root-Hash landen. Das hat den großen Vorteil, dass man A, das Ganze unendlich parallelisieren kann. Das heißt, wenn man 100 CPU-Kerne hat, kann man auch mit 100 CPU-Kernen gleichzeitig eben eine Datei hashen, die halt potenziell natürlich mindestens aus 100 Chunks bestehen muss, damit das irgendwie Sinn macht. Und es hat den großen Vorteil, dass wir verifiziert streamen können. Das bedeutet, selbst wenn wir eine 5 Terabyte-Datei haben, mit einem Root-Hash, dann brauchen wir wirklich nur diesen 32-Byte-Hash und können trotzdem jeden beliebigen 1024-Byte-Chunk dieser gigantischen Datei von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle bekommen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Metadaten, aber die können auch von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle kommen, aber eben nur den Pfad, den Baum hoch, den wir quasi benötigen, um von unserem Root-Hash zu diesem kleinen 1024-Byte-Chunk zu kommen. Und diese beiden Dinge können eben, wie gesagt, von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle kommen. Und wir können am Ende 100% sicher verifizieren, dass sie zu diesem großen 32-Byte-Root-Hash passen. Genau, und das hat natürlich für Webarchive einen riesigen Vorteil, weil man dann zum Beispiel, wenn man YouTube-Videos archiviert, die auch sogar streamen kann und nicht mal komplett auf sein Gerät laden muss, um herauszufinden, ob das jetzt wirklich dieser Speicherort wirklich vertrauenswürdig ist. Deswegen kurz, was baue ich jetzt? Ich baue ein sogenanntes S5-Protokoll, heißt das Projekt. Und das besteht aus drei Komponenten, die jetzt relevant sind. Einmal ein Blobstore, das ist einfach nur eine Abstraktion, die eben verschiedene Speicherbackends hat, wie zum Beispiel das lokale Dateisystem. Man kann das Ganze auf irgendwelchen S3-Buckets speichern, ob jetzt bei Amazon oder einem der anderen 100-kompatiblen Provider wie Hetzner und so. Dann gibt es noch ein paar spezifische Provider, die ich unterstütze, wie Pixeldrain. Da gibt es eine extra Implementierung für und noch ganz viele weitere. Und die alle werden dann so abstrahiert, dass man am Ende ein Interface hat, wo man einfach Blobs reinschiebt. Blobs in dem Fall sind einfach ja, eine Datei im Prinzip, aber ohne Metadaten, also wirklich nur der Inhalt der Datei. Und kriegt dann eben ein Hash raus und dieser Blobstore, der dedupliziert. Das funktioniert so, dass wenn ich da eine Datei reinschiebe, wird die Datei gehasht und dann wird dieser Hash einfach als Pfad genommen. Das bedeutet, wenn ich eben dieselbe Datei später nochmal reinpacke, dann ist schon bekannt, oh, an diesem Pfad liegt etwas, weil der Hash ja natürlich identisch ist, weil es dieselben Daten sind. Das dedupliziert dann also ganz von selbst. Dann, darauf aufbauend, gibt es dann diese Filesystemstruktur. Das ist ein, jetzt ein bisschen technisch, CBOR-enkodiertes, ja, im Prinzip einfach eine Datenstruktur, die so ein bisschen den Baum auch abbildet. Und die ordnet einfach jedem Pfad, da sind wir dann wieder bei Pfaden, einen Blob sowie weitere Metadaten zu, wie zum Beispiel, wann der abgerufen wurde. Ja, und dann zu guter Letzt noch die Webkey. Das alles ist ja unveränderlich. Das heißt, sobald man eine Datei hasht, hat die halt einen Hash und der bleibt gleich. Und wenn sich natürlich diese Datei ändert, auch nur minimal, dann ändert sich der Hash. Das heißt, wenn man das eben ganz, ganz weit hoch skaliert und ein riesiges Webarchiv von einem kleinen Hash ableitet, dann möchte man natürlich irgendwie das Ganze auch aktualisieren können. Man will ja nicht nur einmal einen Snapshot erstellen, sondern auch die Möglichkeit haben, das Ganze später mit neuen Snapshots zu erweitern. Deswegen ist die Idee, dass man ein ED25519 Public Key hat, der eben der Pointer ist und die Person, die den Private Key hat, kann dann halt immer neue Versionen dieses Dateisystems signieren, wenn es Updates gibt. So, gucken wir mal kurz in die Datenstruktur rein, wie das jetzt aussieht. Entschuldigung für die Formatierung, aber es sollte erkennbar sein. Das hier ist jetzt in diesem Dateisystem eben eine Datei. So. Am wichtigsten ist hierbei der Hash. Das Ganze ist natürlich effizienter gespeichert, als es hier aussieht. Also es nutzt wirklich nur 32 Bytes, weil CBOR das so macht. Aber auf jeden Fall dieser Blake 3 Hash, der ist am relevantesten. Die Größe des Blobs, wann wurde das Ganze archiviert? Hierbei aufgeteilt auf einmal den Timestamp in Sekunden und dann noch die Nanosekundenteil davon. Und jetzt wird es interessant für unseren Use Case, denn dieses Dateisystem ist nicht nur für Webarchive natürlich gedacht, sondern ich habe das möglichst generisch aufgebaut. Man kann damit seine eigenen Mediendateien organisieren, man kann damit kollaborativ an irgendwelchen Dokumenten arbeiten und die teilen. Das ist natürlich nicht restriktiert, aber es gibt eben dieses optionale Feld mit Webarchiv-Metadaten und das ist dann im Prinzip direkt aus der WAG-File gezogen. Also einmal, welche IP-Adresse hat jetzt diese HTTP-Request beantwortet, welche HTTP-Version wurde genutzt, welche Header haben wir eben requested. In dem Fall sehen wir jetzt hier ein Beispiel, ich habe die mmcd.net Landingpage archiviert und da hat jetzt eben der Webarchiver, den ich genutzt habe, diese Header benutzt. Dann kommt die Response, der hat einen Statuscode, eine Reason und auch Header. Ja, soweit, so gut. Live-Demo. Zeigen wir noch einmal kurz, wie das funktioniert, weil reden kann man natürlich lang. Wir wollen einmal, oh Gott, weiß jemand, wie man in Kitty ranzoomt? Dankeschön. So, genau. Beispiel, wir wollen jetzt die MMCD-Website archivieren. So, dann gibt es tatsächlich vom Internet Archive ein Tool in Go geschrieben, das heißt Zeno. Und damit kann man tatsächlich sehr, sehr einfach Webarchive von Dingen erstellen, beziehungsweise einen Scraper auf Webseiten laufen lassen. Das funktioniert immer gleich, man gibt einen Zeno get URL und dann eben, welche URL man scrapen will. Und da kann man dann noch ein paar Parameter geben, wie zum Beispiel, dass das Ganze eben mehrere Worker parallel laufen lässt, dass es nicht nur die Website selbst archiviert, sondern auch alle verlinkten Webseiten und so weiter und so fort. Und das können wir jetzt auch mal kurz machen. Wenn wir jetzt nämlich mal Zeno get URL minus minus das hier machen, dann kurz nochmal hoch, archiviert das jetzt eben auch noch Dinge, die einen Hop weiter weg sind, also alle Dinge, die verlinkt sind von dieser Website. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Idee ist wirklich, dass das, was ich gebaut habe, mit jedem beliebigen Web-Archiving-Tool zusammenarbeiten kann. Es funktioniert immer gleich. Ihr könnt Zeno oder ein beliebiges anderes von den Tools, das ich vorhin erwähnt habe, nutzen. Erstellt damit eine WAG-Datei und sobald diese dann erstellt wurde nach dem Scrapen, kann man dann einfach S5 Import WAG eingeben und dann eben, welche man importieren will. Also Job WAGs und da haben wir dann, oh verdammt, sie sind noch nicht fertig. Das ist jetzt, also ich habe das irgendwie gerade, naja, zum Glück haben wir ein Backup. Der Playground und da haben wir natürlich dann 3 und dann Jobs. So, ja, natürlich ein Backup. So, genau, das haben wir jetzt einfach importiert. Das geht super, super schnell. Und jetzt ist das Ganze eben in meinem lokalen Blobstore drin, in meinem lokalen Webarchiv. Und das kann ich mir jetzt auch anschauen. Also ich kann jetzt einfach eingeben S5 Surf Webarchive. Natürlich Web-Archive. So, und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann jetzt in einen Webbrowser gehen und kann jetzt gehen auf die, sorry, dass man das jetzt nicht so gut sieht, wir haben ja die MMCD-Website archiviert. Wenn man das jetzt browsen möchte, kann man einfach eingeben mmcd.net und fügt dann einen localhost Doppelpunkt 5050 hinzu und das ist natürlich nicht HTTPS und dann sehen wir, ach so, ja, der Witz ist jetzt, wir wurden redirected. So, das ist jetzt die komplette MMCD-Website inklusive alle Assets einfach in unserem wunderbaren Webarchivstruktürchen. Und ihr seht, die ganzen Mediendateien sind auch da und da wir einen Hop weitergegangen sind, haben wir zusätzlich zu der deutschen Webseite tatsächlich auch die englische archiviert. Das heißt, wir haben einmal alles auf Englisch und einmal alles auf Deutsch. Es funktioniert genauso, wie man das Ganze erwarten würde. So, genau, kleine Demo, wie das aktuell aussieht. Das ist ja erstmal ganz schön, aber das ist jetzt nicht viel spannender als das, was die anderen Tools auch schon können, nämlich ein Webarchiv erstellen und das Ganze dann anzeigen. Deswegen jetzt der magische Vorteil Legalität. Warum gibt es nicht mehr, und Quizfrage, warum gibt es nicht mehr Unternehmen, die dasselbe tun, oder mehr Organisationen, die dasselbe tun wie das Internet Archive? Ja? Es wurde gesagt, Copyright. Richtig. Oder einfach allgemein alles, was irgendwie mit legal zu tun hat, weil natürlich, sobald ihr einfach Webarchive random scrapt und hostet, dann natürlich auch ganz viel Zeug dabei ist, wo Leute nicht wollen, dass das von euch gehostet wird. Und das funktioniert in der Regel halt nur richtig legal, wenn man halt irgendwie eine Organisation ist, die ein Non-Profit ist und am besten auch noch irgendwie so einen offiziellen staatlichen Auftrag hat, zum Beispiel als Bibliothek oder sowas. Aber da gibt es halt auch nicht so viele davon und vor allem auch da ist es dann so, man hat dann im Zweifel vielleicht 2 oder 3 weltweit und das ist dann nicht so wirklich redundant. Deswegen die Idee, die ich jetzt hier vorschlage oder ausprobieren möchte, ist das Ganze etwas technisch zu tun. Indem man eben die Metadaten, das heißt die Verzeichnisstruktur, die Pfade, die Hashes und die Header von sämtlichen Archiv-Requests von den Inhaltsblob trennt. Das ist gerade schon in dieser Datenstruktur, die ich euch gezeigt habe, ja der Fall. Also man hat da zwar sämtliche Metadaten zu der archivierten Website, aber die Inhalte selbst, die HTML-Datei oder die Mediendatei oder was auch immer, was da zurückgegeben wurde vom Server, ist nicht in dieser Datenstruktur drin, sondern nur der Blake-3-Hash davon. Man kann jetzt also natürlich als Privatperson in Deutschland zum Beispiel einfach fröhlich munter das ganze Web scrapen und archivieren und sich lokal ein Privatarchiv erstellen, zum Beispiel auf seinem Heim-PC, auf seinem NAS, was auch immer. Das ist ja absolut legal. Und dann einfach nur die ganzen Metadaten davon veröffentlichen. Das ist legal kein Problem. Ich bin kein Anwalt, das ist keine Beratung, ja, keine rechtliche Beratung. Aber das ist auf jeden Fall weniger ein Problem, als wenn man die Inhaltsblobs noch anbietet. Und die Idee dabei ist jetzt, dass man damit dezentral eine Art Trustnet aufbauen kann. Weil wenn wir jetzt eben zum Beispiel 20 verschiedene Organisationen oder Personen haben, die zum Beispiel sagen, oh, zu diesem Zeitpunkt hat diese Website Inhalt mit diesem Hash zurückgegeben auf eine HTTP-Request. Und 10 verschiedene Institutionen oder so sagen das Gleiche oder in deren Datenstruktur steht das Gleiche, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das tatsächlich der Fall ist. Und im zweiten Schritt kann man dann von einer beliebigen Quelle, einfach wenn man den Inhalt dann auch noch haben will, diesen Inhalt sich dann eben holen. Aber dem muss man dann eben nicht mehr vertrauen, dass diese eine Quelle, von der man sich den dann holt, die vielleicht im Zweifel dann auch irgendwie über ein Peer-to-Peer-Netzwerk resolved wird, wirklich vertrauenswürdig ist. Genau, das bedeutet, man kann eben die kompletten Metadaten eines Archivs öffentlich hosten, ohne die Inhalte selbst anzubieten. So, ganz kurz noch, was ist aktuell noch richtig schlecht? Historie kann das Dateisystem schon, aber das ist noch nicht drin. Das ist natürlich etwas, was unbedingt wünschenswert ist, dass man nicht nur den aktuellen Zustand hat, sondern auch die vorigen. Und das habe ich einfach noch nicht implementiert, Zeitgründe. Nummer 2, Effizienz. Aktuell ist es so, in dem lokalen Blobstore zumindest, dass eben jede Datei als eine einzelne Datei im Dateisystem gespeichert wird. Das ist so organisiert von der Pfadstruktur, dass es mit jedem Dateisystem funktionieren sollte. Aber natürlich ist es trotzdem effizienter, wenn man wirklich minimal kleine Dateien hat, weil jede Datei hat üblicherweise so, ich glaube, schon ein paar hundert Byte an Metadaten, die man eben erstellt, dass man das stattdessen eben in so einem Key-Value-Store einfach speichert. Und ganz wichtig, Kompression. Eine Sache, die WAG gut macht, ist, dass es standardmäßig schon komprimiert ist, was bei Webarchiven sehr gut funktioniert. Also üblicherweise kann man das Ganze 4 bis 5 Mal runterkomprimieren bei üblichen Dingen, die man so im Internet findet. Und das würde hier gelöst werden als transparentes Layer drüber, dass eben nicht im Webarchiv selbst das Ganze schon komprimiert ist oder dass irgendeine Sache ist, über die sich meine Datenstruktur Gedanken machen muss, sondern dass das eben auf Blobstore-Ebene funktioniert. Dass eben einfach wir diesen Blobstore haben, der alles mit Blake-3-Hashes zurückgeben kann, aber die Komprimierung, wie das effizient gespeichert wird auf dem Disk, um ein bisschen Platz zu sparen, darum kümmert sich der Blobstore selbst. So, und jetzt final die Vision. Was ist das große Ziel? Ein globales, kollaboratives Gedächtnis. Wow. Was ist die Idee? Also, wir layern das Ganze. Das heißt, es gibt nicht mehr eine Organisation, die Webarchive erstellt und anbietet, sondern man jede Person archiviert im besten Fall einfach selbst alles, was man so auf seinem Gerät tut, wenn man möchte, lokal, und kann das dann zum Beispiel auch nur mit Freunden teilen. Das heißt, man kann jetzt eben in S5, das ist zumindest das Konzept, noch nicht fertig implementiert, aber funktioniert technisch so, vertraut mir. Ihr könnt konfigurieren, dass eben auf meinem Laptop zum Beispiel kann ich die IDs hinzufügen, die Public Keys von meinen anderen Geräten, zum Beispiel von meinem Smartphone oder von meinem Desktop-PC oder von meinem Heimnass. Dann kann ich auf Level 1 Freunde hinzufügen, die ich kenne, die eben auch Nodes hosten. Dann in Level 2 irgendwelche Organisationen, denen ich vertraue. Und in Level 3, das wären dann irgendwelche Public Tracker, die halt untrusted sind. Und wenn ich dann eben irgendein Website-Archiv abrufen möchte, würde er dann im ersten Schritt schauen, ist dieses Archiv irgendwo auf meinen eigenen Geräten verfügbar? Wenn ja, wird es einfach von da geladen. Wenn das nicht der Fall ist, dann probiert er im nächsten Fall zum Beispiel alle meine Freund-Nodes zu fragen und versucht, die Datei von da irgendwie zu finden. Wenn da auch nichts zu finden ist, dann versucht er im dritten Schritt irgendwelche Organisationen, die man vielleicht so kennt oder die zum Beispiel vor Ort sind, zum Beispiel irgendwelche Vereine lokal und so oder auch irgendwelche großen Organisationen. Und wenn das alles nicht hilft, dann wird halt im großen, weiten Internet geguckt, in dem Fall jetzt auf ein Mainline-DHT, was auch BitTorrent nutzt. Genau, und da können dann auch Organisationen zum Beispiel auch an gemeinsamen Teilen nur arbeiten. Das Schöne ist nämlich, was S5 eben auch kann, ist Dateisysteme mergen. Das heißt, man kann sich jetzt eben auch Archive von verschiedenen Institutionen, Freunden, Personen, was auch immer nehmen und die dann alle zusammen mergen und dann hat man eben ein Unified View auf ein sehr, sehr breit gefächertes Webarchiv, wo eben alle Dinge drin sind, die mindestens eine von diesen Institutionen mal archiviert hat. Und da hat man dann eben auch fein granulare Kontrolle. Also man kann jetzt eben auch sagen, mir ist alles wurscht, ich werde jetzt einfach nur Metadaten, ich veröffentliche alle Metadaten und auch Inhalte öffentlich. Sollte man eher nicht tun. Zumindest nicht, ohne vorher selektiv nachzuschauen, wo die Lizenz eben entsprechend passt. Oder man kann halt sagen, dass man Metadaten öffentlich macht und Inhalte zum Beispiel auch mit Freunden teilt und. Das kann man alles eben einstellen, wie man möchte. Genau. Und eine Sache ist mir gerade noch entfallen. Egal. Ah ja, weitere Ideen. Was man noch tun könnte ist, Common Crawl ist eine Non-Profit-Organisation, die einfach das Web crawlt und riesige Archive, mehrere Petabytes davon zum Download bereitstellt. Und das wird oft genutzt von Leuten, die zum Beispiel eine Suchmaschine bauen wollen, als Basisindex, damit man nicht selbst einmal alles scrapen muss. Und da wäre die Idee, man könnte das einfach einmal indexieren, dann als S5-Datenformat verfügbar machen, aber ohne, dass man selbst die Daten alle nochmal hosten muss. Also, dass man wirklich dann nur Pointer hat auf den entsprechenden Byte-Abschnitt in dem Common Crawl Index auf deren Content Delivery Network, wo eben diese Website archiviert ist. Und dann kann man eben diesen kompletten Index nutzen, ohne dass man da weitere Daten selbst hosten muss, außer jetzt halt die Metadaten. Dann auch interessant, man kann weitere Indexes, wie zum Beispiel YouTube DLP, nutzen, um halt Mediendateien da hinzuzufügen. Oder was ich auch schon gebaut habe, ist ein HTTP-Mirror, der quasi eine URL nimmt und dann einfach alles einmal runtermirrort. Das ist zum Beispiel für Linux-Distro-Mirrors interessant oder auch für sowas wie MediaCC.de und deren CDN. Das heißt, da habe ich einfach dann alles in eine S5-Datenstruktur importiert und dann kann man halt das komplette CDN, was man einmal gespiegelt hat, einfach mounten in seinem Webarchiv und dann wird nicht nur die MediaCCC-Website, die archiviert ist, eben gestreamt von dem eigenen Webarchiv, sondern man kann zusätzlich dann auch noch die Mediendateien von da streamen. Die würde man dann üblicherweise natürlich nicht alle lokal auf dem eigenen Gerät speichern. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Fragen und vielleicht auch ein bisschen Diskussion. Das Protokoll findet ihr auf s5.pro oder fragt mich einfach, denn ich bin @redsolver auf allen möglichen Plattformen. Vielen Dank. Fragen? Ja, da ganz, ganz hinten. Also die Frage ist, ist das schon fertig implementiert, kann man das schon ausführen? Wie ich gerade gezeigt habe, dieses Teil, dass man eben Webarchive importiert und die dann ganze auch lokal durchbaust, das ist schon implementiert, das geht schon. Und die ganzen anderen Dinge, dass man das Ganze eben mit anderen kollaborativ tut, da sind einzelne Komponenten schon implementiert, wie eben die Peer-to-Peer-Connectivity zwischen Geräten und auch dieses Host-Providing-Protokoll. Also dass man halt quasi fragt, hey, hast du diesen Blob? Ja, ich habe den Blob und dann streamt man den von da. Aber da hatte ich noch nicht die Zeit, das quasi so fertig zu bauen, dass man das fertig jetzt zeigen und nutzen kann, ohne ein bisschen qualvoll in Rust noch mal ein bisschen was zu ändern. Weitere Fragen? Ja?
Also du speicherst, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt Dateien als Blobs. Hast du in Betracht gezogen, diese Dateien in kleinere Abschnitte aufzuteilen und davon Hashes zu bilden?
Ja, also zur Frage, ob man nicht einfach die Blobs auch noch weiter aufteilen kann, um noch effizienter zu deduplizieren. Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, die man sich anschauen kann. Das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich die Komplexität unendlich hoch wird, zu finden, wo jetzt sich Dateiinhalte irgendwann überschneiden. Aber da gibt es natürlich auch Tricks. Also man kann natürlich schauen, wenn man jetzt eine ich weiß nicht genau, was das ist. Genau, wenn man zum Beispiel eine ZIP-Datei hat oder andere Datenformate, wo andere Dinge drin embedded sind, dann gibt es natürlich bestimmte Bytes, die indizieren, dass da jetzt ein Inhalt beginnt. Da gab es auch mal einen Talk auf dem Kongress zu, wie man jetzt eben in verschiedenen Dateiformaten so besondere Ankerpunkte erkennt, um eben so Deduplizierung zu ermöglichen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich anschauen könnte, um dann noch effizienter das Ganze auch zu speichern. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, ich sehe keine Fragen mehr. Dann herhalte ich mich mal selbst zum Ende. Danke nochmal fürs Zuhören und wie gesagt, wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt oder ausprobieren wollt und, kontaktiert mich einfach. Ich freue mich sehr, mit anderen Leuten daran zu arbeiten. Dankeschön.